Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben es schon gehört, heute ist das Dreieinigkeitsfest Trinitatis. Und dieses Dreieinigkeitsfest, das schließt die festreiche erste Hälfte des Kirchenjahres ab. Und danach kommt ja dann immer die sogenannte festlose Zeit, was aber allerdings noch keine Trauerzeit sein muss, ja. Aber wir haben jetzt eine ganze Reihe von Festen ja hinter uns, gerade letzten Sonntag das Pfingstfest und jetzt heute sozusagen als Höhe- und Schlusspunkt dieser ersten Hälfte das Dreieinigkeitsfest. Ja, warum Schlusspunkt und Höhepunkt? Trinitatis, dieser Sonntag und das Thema dieses Sonntags, das bündelt im Grunde alles, was wir seit Advent, Weihnachten, über Epiphanias, die Passionszeit, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag, Pfingsten und so weiter von Gott gehört haben und über das Handeln Gottes an uns und der Welt gehört haben. Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder Trinität, das ist alles das Gleiche. Das mag ein sperriges Wort sein, aber es birgt die Antwort auf die alles entscheidende Frage, wer ist eigentlich der Gott, auf den wir uns verlassen, an den wir glauben und von dem wir alles erwarten? Wer ist der Gott, der unsere Hoffnung und Zukunft ist? Und die Antwort der Bibel und insbesondere des Neuen Testaments ist da ganz klar. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So heißt es mal am Anfang des ersten Petrusbriefs. Gott ist der, der in Jesus von Nazareth und als dieser Jesus von Nazareth auf unsere Seite getreten ist, der einer von uns geworden ist, sich mit uns Sündern und Sünderinnen gemein gemacht hat, der uns in sein Sterben am Kreuz mit hineingenommen hat, um in seiner Auferstehung für uns und mit uns zu einem völlig neuen, nie dagewesenen, zu ewigem Leben durchzubrechen. Der Gott, an den wir glauben und von dem wir alles erwarten, ist der Gott, der uns durch seinen Geist zu Gliedern an Christi Leib gemacht hat. Es ist der Gott, der uns in sein ewig dreieines Leben mit hineingenommen hat, der Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist an dieser Welt und an uns handelt. Wenn man uns mal fragt, was eigentlich der Grund unserer Hoffnung ist, dann reichen eben nicht so 1, 2, 3 Schlagworte wie in der Werbung. Ja, so Lidl lohnt sich, Gott lohnt sich, damit ist alles gesagt. Nein. Der lebendige Gott lässt sich nicht auf den Begriff bringen. Dafür ist er viel zu lebendig. Und deswegen, wenn wir von Gott reden, müssen wir im Grunde nacherzählen, was er in der Einheit von Vater, Sohn und Geist getan hat, tut und noch tun wird. Nur so wird deutlich, wer Gott ist. Und erst von daher, wer Gott ist, enthüllt sich dann auch, wie er ist und warum er so ist, wie er ist. Und das Glaubensbekenntnis der weltweiten Christenheit, wir werden es nachher noch gemeinsam sprechen, ist deswegen auch kein Steckbrief, so mit einer Auflistung bestimmter Merkmale oder sogenannter Charaktereigenschaften Gottes. Es ist kein Katalog von irgendwelchen Beschreibungen, so wie man früher irgendwelche Steckbriefe ausgehängt hat und dann irgendwie gesagt hat, hat eine große Nase und eine große Klappe oder so. Das ist das Glaubensbekenntnis nicht. Das Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis, ist vor allem eine Erzählung. Oder besser gesagt, was wir im Glaubensbekenntnis sehr verdichtet festhalten und bekennen, das fußt auf jener Erzählung, von der die vier Evangelien berichten. Die Frage, wer Gott ist, lässt sich eben nicht einfach mit so ein paar Wie-Wörtern beantworten. Gut, groß, stark. Und daran erinnert uns eben genau der heutige Sonntag. Und zu dieser Erkenntnis, dass es mit einigen Schlagworten nicht getan ist, zwingt uns gerade die biblische Rede von Gott. Wer Gott ist, das entfaltet sich nur im Rahmen jener Geschichte, die Gott von Anfang an für seine Welt vorgesehen hat und durchgezogen hat. Deine und meine Lebensgeschichte, sie ist von Ewigkeit her eingebettet und ausgerichtet auf die Jesusgeschichte. Und diese Jesusgeschichte, die steht unter einem Vorzeichen. Jesus sagt es selbst in Markus 8, 31, es muss geschehen. Die Jesusgeschichte und darum auch unsere Geschichte ist kein Zufallsprodukt, sondern sie ist Gottes Geschichte und deswegen kein Zufall. Und dass wir Gott als den Drei-Einen bekennen, das hat also nicht so sehr irgendwie mathematische oder ästhetische Gründe. Das wird ja manchmal gesagt, die Zahl 3 war ja schon immer irgendwie besonders. Und da haben halt die Christen irgendwann gesagt, wie stellen wir uns jetzt unseren Gott vor? Dann machen wir mal 3. Das sieht irgendwie nett aus. Man hätte auch 7 nehmen können oder 12 oder 100 oder keine Ahnung was. Nein, das ist nicht der Grund. Dass wir Gott als den Drei-Einen bekennen, das hat, wenn man so will, erzählerische Gründe. Wir können uns nämlich auf die Geschichte Gottes, die er in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth vollbracht hat und an der er uns durch den Heiligen Geist teilhaben lässt, wir können uns auf diese Geschichte Gottes keinen Reim machen, wenn wir sozusagen eben nicht dreifaltig, sehr differenziert von Gott reden. Und das gilt gerade und besonders und in ausgezeichneter Weise für das dreifache Handeln Gottes an Karfreitag und Ostern. Wenn wir uns mal überlegen, was eigentlich am Kreuz geschehen ist, dann müssen wir sofort feststellen, was da geschehen ist, das sprengt jede religiöse Logik. Da versagt jede religiöse Logik vor dem Kreuz. Es ist religiös völlig undenkbar, dass Gott, alle menschliche Feindschaft gegen ihn in sich aufnimmt und diesen Selbstwiderspruch in seinem eigenen Tod aufhebt. Völlig undenkbar. Es ist religiös völlig undenkbar, dass der heilige Gott, der heilige und ewige Gott, zur Sünde wird und stirbt, damit wir Sünder leben. Religiös völlig undenkbar. Und deswegen gibt es auch keine Religion, die so etwas behauptet. Aber genau das hat Gott getan, dir und mir zugut, in seinem ewig heiligen und sündlosen Sohn Jesus Christus. In 2. Korinther 5, da heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Übrigens auch nicht umgekehrt. Nicht Gott hat sich mit der Welt versöhnt, er hat kein Problem mit der Welt. Er hat die Welt mit sich versöhnt, weil die Welt etwas gegen Gott hat. Und er hat ihn, nämlich Christus, der ohne jede Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Unvorstellbar. Der ewige, heilige Sohn Gottes zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und genau das ist die unausdenkliche Tatsache, die das Neue Testament in immer neuen Anläufen zur Sprache zu bringen versucht. Und man merkt ja, wie schwer das auszudrücken ist, weil es so schwer in unsere Birne reingeht. Aber mit seiner unverwechselbaren Art von Gott zu reden, lehrt das Neue Testament uns, wie wir recht und angemessen von Gott reden. Das Neue Testament lehrt uns, dass der wahre, lebendig dreifaltige Gott sich gerade dadurch von den toten Götzen und von den selbstgemachten Göttern unterscheidet, dass er redet. Unser Gott redet. Er hat geredet im Sohn. Hebräer 1. Und warum können wir das so genau sagen und wissen? Weil Gott in sich selbst seit jeher Gespräch und Beziehung, liebevolle Beziehung ist. Gott ist kein toter Klotz wie so ein Baumstamm, aus dem die Heiden ihre Götzen schnitzen. Ja? Gott ist Beziehung. Oder wie es der Apostel Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Liebe ist ohne Beziehung nicht möglich. Und Gottes Liebe ist uns gewiss, weil der dreieine Gott eben gerade jene Liebe auslebt, die sich von Ewigkeit zu Ewigkeit zwischen Vater, Sohn und Geist entspinnt und entfaltet. Und im Gegensatz zum Teufel, der überall nur Misstrauen und Zwietracht sät und immer nur Beziehungen zerstört, im Gegensatz zu diesem Teufel ist Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ein Gott der Eintracht. Und so handelt Gott auch. Gott handelt weder zwiespältig noch zweideutig, sondern er handelt klar und einheitlich, nämlich in Übereinstimmung mit seinem eigenen Wesen. Er tut, was er ist. Und diese Klarheit oder von dieser Klarheit spricht der Apostel Paulus in einem Brief an die eben sehr chaotische und zerstrittene Gemeinde in Korinth. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass er es gerade dort mal so schön auf den Punkt bringt, wie eben in 1. Korinther 12. Das möchte ich uns jetzt lesen. Ich lese uns 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 2 bis 11. Und Paulus spricht da zuerst oder erinnert zuerst die Gemeinde nochmal an ihre Vergangenheit. Als ihr noch Heiden wart, da zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Das ist die Vergangenheit. Daher kommen wir. Und dann sagt Paulus, darum erkläre ich euch feierlich. Keiner, der im Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner vermag zu sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht im Heiligen Geist redet. Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber die sichtbare Wirkung, die Manifestation des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geiste, einem anderen Verrichtung von Wundertaten, einem anderen Weissagung, noch einem anderen Unterscheidung der Geister, wieder einem anderen mancherlei Arten von Zungenreden und noch einem anderen die Auslegung der Zungenreden. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem und jeder eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Ja, ihr Lieben, wir kommen von Pfingsten her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an letzte Woche. Und da erinnert uns jetzt Paulus auch hier noch einmal sehr eindringlich daran, welche überragende Rolle der Heilige Geist von Anfang an im Leben von uns Christusgläubigen spielt. Das erste und wichtigste Werk, das der Heilige Geist an uns und in uns vollbracht hat, das besteht darin, dass er uns in Christus eingepflanzt, mit Christus verbunden, in Christus versetzt hat und dass er uns auf ewig bei Christus hält. Dazu in erster Linie hat Gott seinen Geist ausgesandt und ihn uns gegeben. Der Heilige Geist ist eben kein Spektakelgeist wie die ungezügelten Heidengeister, von denen Paulus gerade gesprochen hat, wo die Heidengeister Chaos, Ekstase und Selbstdarstellung oder Unfrieden schüren. Da bringt der Heilige Geist zur Vernunft, und zwar zur richtig zur Vernunft. Das Wirken des Heiligen Geistes ist klar erkennbar am Bekenntnis zu Jesus Christus als dem einen und einzigen Herrn. Der Heilige Geist ist kein Selbstdarsteller. Er bekehrt zu dem wahren Gott, der sich in dem Gekreuzigten und als der Gekreuzigte offenbart hat. Der Heilige Geist ist jene Wirkkraft, die in Gottes heiligem Evangelium steckt und diesem Wort eben seine einzigartige Rettermacht verleiht. Und wenn du dem Evangelium dein Ohr leihst und wenn es dir zu Herzen geht, dann kannst du wissen, dass Gottes Geist an dir sein wunderbares Werk getan hat. Denn keiner, ich nicht, du nicht, sonst keiner, vermag zu sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht im Heiligen Geist redet. Hier gibt es auch keine Mischrechnung oder irgendwie ein Zusammenwirken unsererseits. Es ist allein Gottes Geist, der dich erkennen lässt, dass Jesus Christus tatsächlich der Herr ist. Oder wie wir es gemeinsam bekennen, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Ja, so bekennen wir es. Aber das alles, das kann man dem am Kreuz hängenden Christus ja nicht ansehen. Wenn wir uns Christus am Kreuz vor Augen halten, dann sehen wir doch da nicht Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott. Da sehen wir was ganz anderes eigentlich. Am Kreuz erschien Gott gerade unter dem Gegenteil dessen, was wir normalerweise unter einem Gott uns vorstellen würden. Wenn man auf die Straße geht und falls überhaupt jemand mit dem Begriff Gott was anfangen kann und man den fragen würde, ja, wie stellst du dir Gott vor? Dann würde er wahrscheinlich irgendwie sagen, naja, er muss irgendwie groß oder erhaben oder mächtig oder was weiß ich was sein, leidenslos auf jeden Fall. Er ist vielleicht auch so ein bisschen der Erde entrückt. Am Kreuz sehen wir das alles nicht. Wir sehen das pure Gegenteil dessen. Und deswegen ist es nur der Heilige Geist, der es schafft, unsere so voreingenommenen Herzen umzuprägen und uns eben gerade zu diesem in Christus offenbaren Gott zu bekehren. Und deswegen gebührt Gott ganz allein alle Ehre, wenn ein Mensch zum Glauben an ihn kommt. Es ist das Wunder der Gnade, dass Gott sich für uns entschieden hat, die wir seit jeher entschieden gegen ihn waren. Es ist das Wunder der Gnade, dass Gott unseren Widerstand gegen ihn überwunden hat und uns von sich aus begeistert hat, mit seinem Geist gesalbt hat. Damit wir sagen können, tatsächlich und erkennen können, Herr ist Jesus. Keiner vermag zu sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht im Heiligen Geist redet. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Wen der dreieine Gott derart begeistert hat, den begabt er zugleich aus der Fülle seines dreifaltigen Wesens. Wenn wir nochmal auf die Verse 4 bis 6 hören und den Wortlaut uns vor Augen halten, den Paulus sehr bewusst wählt, da schreibt er: Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allem wirkt. Der Geist Gottes, der begabt seine Gemeinde, seinen Leib vielfältig. Was er verleiht, das sind aber keine Auszeichnungen für besondere Tapferkeit im Glaubenskampf oder Belobigungen für vorbildliches christliches Leben. Der Geist Gottes teilt, wir haben es gehört, Gnadengaben mit. Gaben, die er aus Gnade uns gibt. Auf Griechisch heißen diese Gnadengaben Charismen. Da steckt das Wort Gnade drin und der eine oder andere hat vielleicht schon mal das Wort charismatisch gehört. Das kommt daher. Aber bewusst spricht Paulus eben hier von Gnadengaben und nicht, wie das die Korinther getan haben, von Geistesgaben. Von Geistesgaben, diesen Begriff nimmt Paulus in Kapitel 12, Vers 1 auf, aber hinterher spricht er immer nur noch von Gnadengaben. Warum? Die Korinther haben da ein bisschen was missverstanden. Sie haben einfach gedacht, naja, früher hatten wir die Heidengeister, jetzt haben wir einen Heiligengeist. An sich hat sich eigentlich nichts geändert. Hauptsache ein bisschen Spektakel und Tamtam. Aber Paulus sagt, nein, es sind Gnadengaben. Es kommt nicht auf das Spektakuläre und Reißerische an, an dem das Heidentum sich ergötzt hat. Als ihr noch Heiden wart, da zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen, völlig verblendet. Der Geist Gottes aber macht kein Tamtam, der macht kein Halligalli. Der Heilige Geist, der zieht uns immer zu Christus und richtet uns gerade damit auf den wirklich wahren und lebendigen Gott aus, eben den, der für dich und für mich gestorben und auferstanden ist. Und wie nun dieser lebendige Gott in sich vielfältig, eben dreifaltig ist, so sind auch seine Charismen und Gnadengaben vielfältig. Aber weil sie alle von einem Geist kommen, dienen alle diese ganz unterschiedlichen Gnadengaben letztlich einem einzigen Ziel, nämlich dem Aufbau, dem Wachstum und dem Gedeihen des Leibes Christi. Dazu sind sie gegeben. Vers 7. Jedem wird aber die sichtbare Wirkung, die Manifestation, das offensichtliche Auftreten sozusagen des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Diese Gnadengaben haben ein Ziel, eine Zielrichtung zum allgemeinen Besten. Und dann zählt Paulus eine ganze Reihe von solchen sichtbaren Geistwirkungen oder Manifestationen des Heiligen Geistes auf. Weisheitsrede, Erkenntnisrede, Glaube, jetzt nicht der rettende Glaube, den wir alle teilen, sondern ein besonderes Maß an Glauben, eine Unerschütterlichkeit, die vielleicht nicht alle haben. Heilungsgaben, Wundertaten, Weissagung, die Unterscheidung der Geister, Zungenreden, Auslegung der Zungenrede. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Und wie der Heilige Geist kein Selbstdarsteller ist, so sind auch alle seine Gnadengaben, die er austeilt, nicht zur Selbstinszenierung da, sondern zum Dienst an unseren Schwestern und Brüdern und zum Dienst für Gott. Und da möchte ich jetzt auch an dieser Stelle, wir sind ja auch in der Predigtreihe zum Thema Mitarbeit, noch einmal die Frage stellen oder wiederholen, die ich am letzten Sonntag schon mal gestellt habe, die ihr einfach mal für euch selber beantworten könnt vor Gott. Welcher Leib Christi, ich meine jetzt nicht den weltweiten Leib Christi, sondern tatsächlich welcher Leib Christi vor Ort, welche Gemeinde Gottes vor Ort krankt und stirbt, wenn du deine gottgegebene Gaben diesem Leib entziehst? Gott hat Gaben geschenkt, die sind da. Welcher Leib Christi krankt und stirbt, wenn du deine gottgegebene Gabe diesem Leib entziehst? Und umgekehrt, wenn welcher Leib Christi stürbe, würdest auch du als ein Glied an diesem Leib zugrunde gehen. Das geht ja in beide Richtungen. Ihr Lieben, wir sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen in unserem Dienst, den wir von Gott bekommen haben. Und zum Stichwort Dienst. Es ist sicher kein Zufall, dass Paulus hier dem Heiligen Geist die Gnadengaben zuschreibt, dem einen Herrn aber, nämlich Jesus Christus, die Dienstleistungen. Vers 5, es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen. Auch dieses Wort kennt man auf Deutsch oder eingedeutscht. Das heißt nämlich Diakonie. Es gibt verschiedene Arten von Diakonien sozusagen, doch nur einen und denselben Herrn. Ja, und genau so haben wir Jesus kennengelernt, nämlich als Diener, als unseren Diener, den Herrn. Jesus selbst hat über sich gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er selber diene und sein Leben gebe als Lösegeld für die vielen. Und als Jesus kurz vor seinem Tod da den Jüngern mal die Füße wusch, da sagte er zu ihnen, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wenn wir einander mit den verschiedenen Arten von Dienstleistungen dienen, dann erweisen wir einander einen Christusdienst. Aber zu so etwas, das wissen wir, glaube ich, alle, sind wir geborenen Egoisten nur fähig in der Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes Jesu Christi und seines Vaters. Damit bin ich beim dritten. Die Triebkraft hinter allen geistlichen Begabungen ist Gott, der Vater. Vers 6. Es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Gott ist der Geber schlechthin. Jakobus schreibt mal, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Kraftwirkungen, von denen Paulus hier spricht, auch dieses Wort kennt man vom Griechischen her, heißen nämlich Energien. Energien. Und da sind wir jetzt zum Glück nicht von irgendwelchen Ländern abhängig, ob diese Energie kommt, sondern von unserem Vater im Himmel. Und ihr wisst es, wo Energie freigesetzt wird, da kommt etwas in Bewegung. Und genau darum wird es auch gehen in der nächsten Zeit, in der Zeit nach dem heutigen Dreieinigkeitsfest. Ich hatte schon gesagt, jetzt kommt die sogenannte festlose Zeit. Und die nachfolgenden 23 Sonntage bis zum Ende des Kirchenjahres, am Toten Sonntag bzw. am Ewigkeitssonntag, das ist dieses Jahr am 20. November, kann man sich schon mal notieren, 27. ist dann der erste Advent. Also diese nächsten 23 Sonntage, die nehmen uns genau mit hinein in diese Bewegung, die von dem dreieinen Gott ausgeht, der in sich selbst Bewegung ist und eben nicht Stillstand. Und indem Gott uns durch seinen Heiligen Geist in Christus eingepflanzt und zu einem Glied an seinem Leib gemacht hat, hat er uns zugleich aus unserer Todesstarre herausgeführt, in der uns die Sünde festgehalten hat. Sünde und Tod hängen ja zusammen, das ist im Grunde das Gleiche. Und wer tot ist, der kann sich nicht bewegen. Das ist ein Markenzeichen von Toten, dass sie sich nicht bewegen. Wenn Gott uns lebendig gemacht hat, dann sind wir auch wieder beweglich geworden. Der dreieine Gott hat uns aus seiner ewigen Liebe heraus begeistert, begabt und bewegt. Er hat uns Todgeweihte auf den Weg des Lebens gestellt. Und ein Weg ist ja eigentlich auch dafür da, dass man ihn geht. Und diesen Weg, den dürfen und sollen wir gehen. In der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des einen und desselben Gottes, der alles in allen wirkt. Und der Friede Gottes, der unsere menschliche Vernunft übersteigt und sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.